Hi und willkommen zu Deutschland 3345. In dieser Woche mit einer außerplanmäßigen Sonderfolge. Und in dieser Sonderfolge möchte ich euch einen Roman vorstellen von einem Autor namens Hinrich Lühmann. Der Anlass ist leider ein trauriger, denn Hinrich Lühmann ist im Alter von 80 Jahren vor wenigen Wochen verstorben. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihn und sein Werk an dieser Stelle vorzustellen, denn die Lektüre seines Buches hat mich angeregt, nachzudenken, wie im letzten Jahr, glaube ich, kein anderes Buch, und zwar nachzudenken über die Geschichte des Nationalsozialismus allgemein, meine eigene Familiengeschichte in der Zeit und auch die Frage, inwiefern und inwieweit Traumata, die in solchen Krisenzeiten erlebt werden, über Generationen eigentlich weitergetragen werden. Denn zu all diesen Fragen liefert Hinrich Lühmann mit seinem Roman Antworten und Anregungen. Aus Gründen der Transparenz ein kurzer Hinweis: Der Vergangenheitsverlag, der den Roman herausgebracht hat, hat mir ein kostenfreies Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Dieses Buch, das heißt Rachulle, und das ist ein Familienroman, eine Familiengeschichte. Und in diesem Roman hat Hinrich Lühmann seine eigene Familiengeschichte produktiv, fiktionalisiert verarbeitet. Aus der Familie Lühmann wird so die Familie Eckhoff. Die Eckhoffs, gut situiert, bildungsbürgerlicher Hintergrund, wohnhaft in Berlin, der Reichshauptstadt, die erleben die Wechselfälle der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vom Kaiserreich und seinem Untergang im Ersten Weltkrieg über die Etablierung der ersten parlamentarischen Demokratie in Deutschland bis zur Weltwirtschaftskrise, dem Aufstieg der Nationalsozialisten, ihrer Machtergreifung und schließlich den Zweiten Weltkrieg. Was diesen Roman so besonders macht, so besonders lesenswert, das ist nicht nur der geschliffene Stil, in dem er geschrieben ist, also man glaubt beim Lesen wirklich nicht, dass Hinrich Lühmann ein Erstlingsautor ist, sondern das ist die fein ziselierte Art und Weise, wie die Konstellationen innerhalb der Familie Eckhoff auseinandergenommen werden, wie hier verschiedene Perspektiven eingenommen werden, wie die Abhängigkeiten zwischen den Familienmitgliedern gezeigt wird. Auf dem Klappentext liest sich das dann so: Wie wird man ein deutscher Held? Fritz Eckhoff versucht sich daran. In einer Zeit, als man das von Jungen erwartete, in einer zerrissenen Epoche voller Widersprüche von Kaiserreich über Republik zur Diktatur. Fritz kämpft, glaubt, entwickelt sich, wird fallen gelassen, verschwindet. Wir fiebern mit Fritz, lachen mit ihm, erkennen seine unheilvolle Welt. Die Berliner Familie Eckhoff gehört zum deutschen Bildungsbürgertum, das einen engen Kulturkanon pflegt. Moderne Musik, Bertolt Brecht, Thomas Mann werden abgelehnt. Eckhoffs fremdeln mit der 1918 ausgerufenen Republik, schwärmen von deutscher Größe und von der Weltbedeutung des deutschen Geistes, der sich für sie in der Weimarer Klassik offenbart hat. Und doch entgleitet ihnen das Leben. Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten verlieren sie Anerkennung und Status in einer auf den Kopf gestellten, radikalisierten Gesellschaft, in der sich nur der Sohn Fritz zu arrangieren scheint und sein Leben lässt. Der Roman ist also schon aus der Perspektive interessant, wie mit den Mitteln des fiktionalen Erzählens Geschichte verarbeitet wird und dann vor allem die Geschichte des heraufziehenden, sich ausbreitenden Nationalsozialismus. Aber Lühmann, dem geht es noch um mehr als Geschichte zu erzählen. Er will auch zeigen, wie Familie funktioniert als System, wie da Traumata erzeugt werden, wie die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern funktionieren und wie die Umwelt Einfluss nimmt. Eine schriftstellerische Grundweisheit lautet ja: Schreibe über das, was du kennst. Und die hat Hinrich Lühmann tatsächlich beachtet, denn er verfügt nicht nur über eine große Lebenserfahrung, sondern er kennt sich auch sehr gut damit aus, wie Kinder und Jugendliche geprägt werden, vom Elternhaus vor allem, aber auch von der Umwelt, denn er hat Jahrzehnte als Lehrer gearbeitet und er war zuletzt Schulleiter des Humboldt-Gymnasiums. Und die psychologische Komponente des Romans, die kann er sich erschließen, weil er ein Experte in der Psychoanalyse ist. Er hatte über Jahre eine psychoanalytische Praxis, kennt sich also mit den Theorien und Praktiken von Sigmund Freud und seinen Schülern sehr gut aus. Und schlussendlich ist dieser Roman auch eine Auseinandersetzung mit den Traumata seiner eigenen Familiengeschichte und seiner eigenen Kindheit. Denn die Hauptfigur, Fritz Eckhoff, die ist modelliert nach seinem eigenen Vater. Und den hat Hinrich Lühmann nicht mehr kennengelernt, weil er nämlich im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Was er weiß, weiß er nur über seine Mutter und über seine Großmutter, die eine prägende Figur in seiner Lebensgeschichte darstellt. Folgerichtig, müsste man sagen, ist deshalb auch Hinrich Lühmanns Vater auf dem Cover des Buches abgebildet. Wir sehen ihn hier in seiner Hitlerjugenduniform als 14-, 15-jährigen Jugendlichen mit der Führerschleife am Arm. Der Titel des Romans Rachulle, der ja so ein bisschen kryptisch daherkommt, wiederum ist ein Hinweis auf die überragende Bedeutung der Mutter von der Figur Fritz Eckhoff im Roman. Diese Figur ist modelliert nach Hinrich Lühmanns eigener Großmutter. Denn die Bezeichnung Rachulle, das ist ein Spitzname, den die Mutter, Auguste heißt sie, im Roman für ihren Sohn Fritz verwendet. Wenn man den Roman das erste Mal aufschlägt, so wie ihr das jetzt gleich mit mir machen werdet, dann stellt man beim Lesen der ersten Seite sofort fest, aber hier geht es ja gar nicht um Fritz Eckhoff, hier geht es ja gar nicht um Rachulle, es geht bezeichnenderweise um seine Mutter, um Auguste. 1910. Auguste und ihr Bauer. Ich bin der Enkel, ich heiße Hans Christian Eckhoff. Ich weiß von nix. Die Großeltern haben geschwiegen, Mutter machte den Mund nicht auf. Jetzt sind sie tot, ich bin übrig. Ich habe gesucht, gefunden, habe erfunden. Ich erzähle, was sie mir hätten erzählen müssen. Beginnen wir mit der Großmutter, mit Auguste Eckhoff. 1910 hieß sie noch Auguste Schnorr und war, worauf sie entschieden Wert legte, Jungfrau. Die Schnorrs lebten komfortabel in Potsdam. Große Wohnung, Belletage, nicht weit vom Schloss. Die kleine Auguste sah mit aufgerissenen Augen den Vorbeiritt des Kaisers und seiner Paladine. Stählerner Gegenblick, unvergesslich, baucherschütternd, ohrenkitzelnd, krach, bumm, tüllüt. In schneeigen Wellen schäumen Federbüsche, Bonbon beklebte Operettenuniform, Schnüre gülden und grün, silberne Epauletten, Pferdekacke, Hurragebrüll, hoch in die Luft die Bürgerhüte. Ja, die Schnorrs waren vermögend. Sie besaßen Mietshäuser und Wertpapiere. Die wurden von Friederike verwaltet. Vater Albert kümmerte sich nicht darum. Man sah ihn nur zum Abendbrot. Anscheinend war er hinreichend mit seiner Briefmarkensammlung beschäftigt. Ich habe das ganze Empire in meinen Alben. An ihrem 18. Geburtstag, das war am 11. November 1910, wurde Auguste in das Schnorrsche Schandgeheimnis eingeweiht. An einer kleinen Kaffeeeinladung zu ihren Ehren nahmen zwei Freundinnen mit ihren Müttern teil. Vater Albert durchirrte kurz den Raum, »Lass mich, ich störe hier nur« und verschwand wieder. Ihr Bruder Konrad, 2 Jahre älter, Medizinstudent, war nicht dabei. »Habe Verpflichtungen«. Wahrscheinlich war er bei seiner Burschenschaft. Stramm im Wix, Schmisse, kaiserlich-national. Man saß im Salon am runden Tisch, der mit bestickten Damast und Meißner Porzellan gedeckt war. In der Mitte prangte ein Kuchen, den die Perle des Hauses bereitet und an den Mutter Friederike letztgestaltene Hand angelegt hatte. Dem kunstvollen Aufbau hatte sie eine Zuckergusslilienblüte aufgesetzt, schneeweiß umrandet von grünen Ranken. Als die Gäste gegangen waren, setzten sie sich mit Auguste in einen Erker des Salons. Was sie zu sagen hatte, war heikel und verstörend. Sie drückte das Kreuz durch und sagte, »Auguste, Queen Victoria ist deine Tante.« Englands Königin war seit 10 Jahren tot. Auguste erinnerte sich sehr gut, wie erschüttert alle waren. »Die Queen ist tot, in des Kaisers Armen gestorben.« Den Aufschrei ihrer Mutter vergaß sie nicht. Die Trauer im Haus, die leisen Schritte, die zuckenden Schultern, das an den Mund gepresste Taschentuch. Der Vater versteinert am Fenster. Friederike informierte ihre Tochter, dass Albert Schnorr, Augustes Vater, die Frucht eines Seitensprunges sei. Queen Victorias Gatte, Prinzgemahl Albert, der früh Verstorbene. Er hatte einen Bruder, Ernst, Herzog von Coburg-Gotha. Der hat sich zu Besuch in Potsdam hier nebenan, sagen wir, vergessen, und zwar mit einer leider sehr einfachen Bediensteten des Hofes. Nun ja, einem Zimmermädchen aus dem Brandenburgischen. Ein Malheur, dessen Ergebnis dein lieber Vater ist. Er ist fürstlichen Geblütes, wenn auch nur zur Hälfte. Herzog Ernst, der Bruder des britischen Prinzgemahls Albert, ist dein Großvater. Du bist eine Coburg-Gotha, unseres Kaisers Cousine. Zu einem Viertel, präzisierte Auguste, zu einem anderen Viertel Brandenburger Landei, behielt diese Berechnung aber für sich. Friederike fuhr fort. Die gastgebende Hohenzollernfamilie habe das für diese Fälle übliche Verfahren angewandt und einem mittleren Hofbeamten, Tobias Schnorr mit Namen, dem in seinem langen Leben aus eigener Kraft keine Eheverbindung und auch kein Kind geglückt waren, dafür gewonnen, das verführte Mädchen zu ehelichen, das leider bald nach der Geburt ihres Sohnes Albert verstarb. Coburg-Gotha trug Sorge, dass der Vater Stellvertreter und nach seinem Hinschied sein Ziehsohn, dein Vater, sehr großzügig alimentiert wurden. Albert heißt er nach dem Prinzgemahl der Queen, Schnorr nach dem beamteten Ersatzpapa. Auguste, die die planende Resolutheit ihrer Mutter längst übernommen hatte, nahm diese Eröffnung gefasst auf. Ihre Hoffnung, in die Ebene des Potsdamer Rates hineinzuheiraten, ganz nach oben, der Sohn des Bürgermeisters suchte ihre Nähe, hatte sich erledigt. Ihr Familienschaden bedeutete eine nicht durch Geld zu heilende Ehrengrenze und machte sie in den höchsten Kreisen als Partie unmöglich. Auguste weinte nicht. Sie sagte leise vor sich hin: Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann. Und nach einer Pause: Also dann der Bauer? Dann wohl der Bauer, antwortete ihre Mutter. Bettelmann ist er hoffentlich nicht. In den auf diesen Anfang folgenden Kapiteln wird dann sehr eindrücklich erzählt, wie Auguste ihren Johannes, Dr. Johannes Eckhoff, Gymnasiallehrer, kennenlernt und heiratet, wie die beiden Kinder kriegen und sie sich in einer schönen Berliner Wohnung einrichten. Vom Ersten Weltkrieg wird die kleine Familie seltsam unberührt bleiben. Einerseits, weil Johannes Eltern mit ihrem Bauernhof immer wieder zur Versorgung beitragen können. Zum anderen, weil Johannes selber nicht an die Front muss. Er bleibt als einer der wenigen Lehrer zu Hause und kümmert sich um die Verwaltung der Schule, um die Aufrechterhaltung eines Notbetriebs. Im Mittelpunkt der Familie, wie auch des Erzählens, steht Auguste mit ihrer planenden Resolutheit, wie es der Erzähler vorhin bezeichnet hat. Diese Resolutheit, die äußert sich immer ganz unterschiedlich. Einerseits ist sie sehr organisiert, führt den Haushalt sehr strikt. Andererseits lenkt sie ihren Mann sehr an, der sehr geistig unterwegs ist. Der geht oft in die Bibliothek und liest viel. Aber das äußert sich auch im Hinblick auf ihren Umgang mit den Kindern. Die Eckhoffs bekommen zwei Söhne, Fritz und Heinrich, und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Heinrich kommt mehr nach seinem Vater, der ist hochintelligent, sehr belesen, also mehr ein Stubenhocker, wenn man es abfällig sagen will. Sein Bruder Fritz, das genaue Gegenteil. Er ist ein Raufbold, ein Draufgänger, er spielt gerne draußen auf der Straße, will Abenteuer erleben. Und die Mama, die Auguste, die findet das großartig. Also sie hat eindeutig einen Lieblingssohn und das ist der Fritz. Und als Fritz dann beginnt, sich in der Hitlerjugend zu engagieren, dann ist das keine rote Flagge für sie, sondern sie ist eher noch stolz darauf, dass ihr Sohn beginnt, sich für die nationale Sache einzusetzen. Da gibt es also dann ein Schlüsselerlebnis 1931 bei einer Saalschlacht in Friedrichshain. Am 22. Januar 1931, einem Donnerstag, wurde Freyas 40. Geburtstag gefeiert. Das ist Augustes Schwägerin, die Frau von ihrem Bruder Konrad. Der ist Mediziner. Auguste hatte Konrad und sie in die Erasmus-Residenz eingeladen. Also das ist die Dienstvilla, in der die Familie lebt. Denn mittlerweile ist der Vater, Johannes Eckhoff, Schulleiter des Erasmus-Gymnasiums. Konrad und Freya kamen direkt aus der Charité, im eigenen Wagen, den sie bei dieser Gelegenheit stolz präsentierten. Das ärgerte Auguste. Da konnte sie nicht mithalten. Ein Auto war finanziell außer Reichweite. Man hätte Zevener Erbland verkaufen müssen, um sich so etwas zu leisten. In Zeven liegt der Bauernhof von Johannes Eltern. Ihren Ärger behielt sie für sich, trat vor das Tor der Direktorenvilla und mit zurückgelehntem Kopf und ausgestreckten, nach oben geöffneten Händen bewunderte sie das glänzende Blech, nicht ohne hinzuzufügen, dass für sie ein solcher Luxus ganz unnötig sei, da man ja an der Wirkungsstätte von Johannes wohnte und das Geld für ihre Kinder sinnvoller angelegt sei. Die Gäste waren zum Abendbrot geladen, man versammelte sich im Esszimmer. »Wo ist Fritz?« fragte Eckhoff. »Nun, er müsste eigentlich schon hier sein«, sagte Auguste. »Er ist mit seinen Kameraden zusammen. Sie wollten bei Rüdiger Kapschak noch ein wenig üben.« Man gab sich mit dieser Erklärung zufrieden. Als es allerdings 8 Uhr geworden war, wurde auch Auguste unruhig. Kapschaks hatten Telefon. So ging sie in den Flur, wo das Telefon installiert war, und rief an. »Sie sind einfach weg. Auch Rüdiger wird vermisst. Die beiden sind gleich nach der Schule losgezogen. Angeblich zu uns.« »Immer mit der Ruhe«, mahnte Konrad. »Gemeinsam? 2 Jungen gehen nicht einfach verloren. Bin gespannt, was sie ausgeheckt haben.« »Also warten wir, bis sie wiederkommen«, sagte Eckhoff. »Abwarten und Tee trinken«, sagte Konrad. »Statt Tee aber vielleicht eine von deinen Virginias?« Die Eltern Eckhoff rückten zusammen, denn beide sorgten sich. Eckhoff legte seine Hand auf die von Auguste. Sie mussten lange warten. Zwischendurch gab es Telefonate mit Kapschaks. Man versprach einander zu benachrichtigen, sowie einer der Jungen auftauchte. Gegen 10 ging das Telefon. Diesmal nahm Eckhoff den Hörer ab. »Wo?« fragte er. »Ja, wir kommen sofort. Wir haben ein Auto.« Dann wandte er sich zu Auguste, Freier, Konrad und Heinrich. »Das war die Polizei. Fritz ist mit Rüdiger im Gewahrsam in einem Polizeirevier in Friedrichshain. Er blutet am Kopf, soll aber nicht schlimm sein.« »Du fährst doch mit, Konrad?« »Ich komme mit«, rief Auguste. »Nein«, sagte Konrad. »Wir brauchen den Rücksitz für den Jungen, falls er liegen muss. Und ein Handtuch bitte, damit er uns das Polster nicht vollsaut.« Gegen Mitternacht waren sie wieder zurück. Eckhoff voran, hinter ihm Konrad, der den vermissten Helden am Arm hielt. Fritz war bleich, sein Haar war verschmutzt und blutig, eine Blutkruste lag auf seiner Stirn, Blut war am Kinn herunter bis in den Hemdkragen gelaufen. Er ging sehr senkrecht. »Mein Friedrich«, rief Auguste und drückte ihn an sich, obwohl sie damit ihr Kostüm besudelte. »Keine Zärtlichkeiten. Eine Schüssel warmes Wasser, Rasierzeug, dazu saubere Tücher, wenn ich bitten darf. Hiermit erkläre ich die Küche zum militärischen Sperrgebiet. Komm, mein Junge.« Konrad verschwand mit Fritz in der Küche, um ihn dort zu verarzten. Auguste besorgte das Geforderte und kam dann zu Eckhoff, Freier und Heinrich in den Salon. Eckhoff zündete sich eine Zigarre an. Er war sehr ernst. »Schöner Schlamassel. Die Herren auf dem Polizeirevier waren freundlich und haben mich informiert. Friedrich und sein Spießgeselle Rüdiger haben sich heute Nachmittag heimlich und konspirativ nach Friedrichshain begeben. Goebbels hat dort im Saalbau eine Versammlung abgehalten und dazu Walter Ulbricht eingeladen, den Chef der Berliner Kommunisten. Man wollte kontrovers diskutieren. Worüber ist anscheinend egal. Ich denke, es ging nicht um die Diskussion, sondern um die Prügelei, denn jeder kam mit seiner Gefolgschaft. Ein paar tausend Nazis, 1000 Kommunisten. Erst haben 2 Nazis geredet, dann dieser Ulbricht, dann sollte Goebbels reden. Der kam aber wohl nicht weit. Dann begann, wie vorauszusehen und wie vorgesehen, die Saalschlacht. Konrad kam zurück mit Fritz. Sein Gesicht war wieder sauber, er trug ein frisches Hemd, am Hinterkopf war eine kahl gelbrot leuchtende Stelle, anscheinend mit Jod eingeschmiert. Sah schlimmer aus, als es ist. Eine dicke Beule, ja, ein kleiner Riss daneben, nicht nötig, den zu nähen, hat von allein zu bluten aufgehört. Das Jod hat gebissen, aber unser Held hat wie immer keinen Mucks von sich gegeben. Bravo! »Aber das viele Blut«, fragte Auguste. »Ach, das ist nur Dekoration. In der Kopfhaut fließt viel Blut. Wird da was angeritzt, macht es sich wichtig. Hat aber meist keine Bedeutung. Bei Fritz jedenfalls nicht. Außerdem, kurze Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ich empfehle ärztlicherseits 3 Tage Bettruhe, damit das erschütterte Gehirn zur Ruhe kommen kann. Das war's. Und dann wieder ab in die Schule.« »Mit der Tonsur?«, fragte Heinrich. »Da wird er sich eine Erklärung ausdenken müssen.« »Warum denn?«, Friedrichs Lebensgeister waren zurückgekehrt. »Da muss man nicht lügen, ich sage, was war.« »Und?«, fragte Freier. Was war? Ach, eigentlich wollten wir nur hören, was unser Goebbels sagt und was dieses Kommunistenpakt zu sagen hatte. Wir dachten, das wird eine wirkliche Diskussion. Aber wir waren zu spät, haben hinten im Saal rumgestanden. Der Ulbricht durfte ewig lang reden, irgendwas über das Finanzkapital und Sklaverei. Außerdem hat der eine Piepsstimme wie eine alte Frau aus Hintersachsen. Einfach nur stinkelangweilig. Und als sie dann die Internationale gebrüllt haben, da haben wir die Fahne hoch dagegen gesungen. Und als sie dann unseren Goebbels nicht zu Wort kommen ließen, da war plötzlich was los und irgendwie sind wir reingezogen worden. Dann kamen die Schupos und dann habe ich wohl irgendwas über den Schädel gezogen bekommen. Ein Knüppel oder ein Stuhlbein, das weiß ich nicht. Ach, und dann bist du in die grüne Minna verfrachtet und aufs Revier gebracht worden, sagte Heinrich, also Fritzes Bruder. Ja, das war eng und ich habe geblutet wie ein Schwein. Dann haben sie uns eingesperrt und einzeln verhört. Haben sie dich wenigstens ein wenig gefoltert? Wollte Heinrich wissen und grinste. Quatsch, eigentlich waren sie recht nett. Zu uns jedenfalls. Sie wollten die Namen wissen, Alter und so weiter. Und da habe ich gesagt, wer ich bin und wie mein Vater heißt. Und dann haben sie hier und bei Kapschaks angerufen, damit ihr uns abholt. Und dann haben sie mir auch noch meine Hakenkreuzbinde wiedergegeben. Hier ist sie. Die hänge ich mir an die Wand. Und er zeigte die eingerissene, blutige Binde. Das war alles. Könnte es sein, fragte Heinrich, dass du gar nicht mitbekommen hast, worum es ging? Wer zum Beispiel die Arbeiter vertritt, die SPD oder die Nazis oder die Kommunisten? Das muss ich doch gar nicht verstehen. Ich weiß doch, wer unsere deutschen Interessen vertritt. Da muss man Stärke zeigen. Und das haben wir getan. Schließlich ist der Ulbricht weggelaufen, dieser Feigling. Durchs Fenster ist er entwischt. Eckhoff atmete tief durch. Unter dem Bart arbeiteten die kleinen Lippen. Er suchte Augustes Blick, die aber schaute unverwandt auf Fritz und sagte sehr leise, »Ach, du bist schon ein rechter Held, Fritz. Das war sehr tapfer. Aber siehst du, du bist nun mal erst 13 und einfach zu jung für solche Saalschlachten. Tu dies bitte so bald nicht wieder, um meinetwillen, ich bitte dich.« Die Zeitungsberichte des nächsten Tages zeigten, wie ernst dieser Zwischenfall im Saalbau Friedrichshain gewesen war. Es gab über 100 Verletzte, darunter zahlreiche Schwerverletzte. Auguste nahm die Heldenberichterstattung mit Stolz auf. »Du bist ein richtiger Recke«, sagte sie. »Warte nur«, fügte sie ärgerlich hinzu, als Heinrich reimte, »Recke, verrecke im Drecke. Wir alle werden noch staunen. Der Junge ist eine Führernatur. Er wird es weit bringen.« »Na, ich weiß nicht«, sagte Heinrich. »Die Nazis haben doch schon einen Märtyrer der Bewegung, ihren Horst Wessel. Der Platz ist besetzt.« Das Friedrichshainer Abenteuer hat für Fritz und sein weiteres Leben gravierende Konsequenzen und damit auch für die gesamte Familie Eckhoff. Davon will ich aber an dieser Stelle gar nichts Näheres verraten. Ich würde mir wünschen, wenn ihr selber den Roman lest. Was Hinrich Lühmann nämlich mit psychologischer Tiefenschärfe erreicht, ist, dass man beim Lesen das Gefühl hat, hier echten Menschen zu folgen und dass man ihre Motivationen und ihre gegenseitigen Beeinflussungen und Beeinträchtigungen nachvollziehen kann. Das beginnt bei Fritz Eckhoff, den man quasi dann begleitet auf seinem Weg in den Nationalsozialismus und in die nationalsozialistische Diktatur. Und es wird sehr schnell deutlich, dass hier jemand dargestellt wird, der hin und her gerissen ist zwischen ganz verschiedenen Motivationen. Auf der einen Seite ist Fritz wirklich niemand, der gerne in die Schule geht, der mit formaler Bildung viel anfangen kann, aber der auf der anderen Seite auch gewisse Empathie hat, der Kameradschaft sehr schätzt. Auch einer der wichtigen Gründe, warum er ursprünglich sich für die Hitlerjugend begeistert. Der von seiner Mutter ganz viele hochproblematische Werte vermittelt bekommen hat, wie zum Beispiel den völlig übersteigerten Nationalismus und diese romantischen Vorstellungen von Abenteuer und Heldentum, was ihm schlussendlich ja auch zum Verhängnis werden wird. Auch sein eigener Glaube an Gott und seine Beziehung zur Religion, seine innere Frömmigkeit, die spielen eine große Rolle, weil sie im krassen Gegensatz stehen zu den Werten, die im Nationalsozialismus wichtig werden. Und trotzdem führt das nicht dazu, dass er sich davon distanziert. Insgesamt tauchen viele Figuren im Roman auf, die so eine Komplexität erreichen, die auch immer wieder deutlich machen, dass das, was man sagt und das, was man denkt und das, was man tut, nicht unbedingt in einem widerspruchsfreien Zusammenhang stehen müssen, gerade unter den Bedingungen der Diktatur. Durch das romanhafte Erzählen einer Geschichte, durch das Erzählen der Geschichte, der Historie, hat Hinrich Lühmann es geschafft, dass wir als Leser uns nicht so als Voyeure fühlen, die ihm quasi bei seinem therapeutischen Schreiben über die Schulter gucken, sondern wir werden selber angeregt, über unsere eigenen Familiengeschichten nachzudenken und vielleicht auch über Familiengeschichten insgesamt. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt erst in der Enkel- und vor allem in der Urenkelgeneration aufkommt, dass wir uns Gedanken machen, was diese Epoche der Extreme, die Epoche von 1900 bis 1950 eigentlich mit uns gemacht hat als Gesellschaft, wie hier Familien reihenweise traumatisiert wurden. Denn, das finde ich ganz wichtig nochmal zu betonen, das, was Hinrich Lühmann da in Rachulle fiktionalisiert, erzählt, diese Familiengeschichte, die ist nicht besonders, weil sie einzigartig ist, die ist besonders, weil sie gewöhnlich ist. Und mit gewöhnlich meine ich nicht, dass sie unerheblich ist, sondern gewöhnlich, damit meine ich, dass sie allgemein verbreitet ist. Hunderttausendfach, millionenfach haben sich ähnliche Schicksale ergeben im Zeitalter der Extreme. Und ich bin Hinrich Lühmann sehr dankbar dafür, dass er auf diesen Umstand ein Schlaglicht geworfen hat, indem er sein Innerstes, das Innerste seiner Familie, ans Licht geholt hat. Der Roman heißt Rachulle. Der Autor Hinrich Lühmann, erschienen ist das Buch im Vergangenheitsverlag 2024. Alle Infos könnt ihr auch in den Shownotes nachschlagen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns am Montag wieder mit einer regulären Folge. Bis dahin!